Hallo Freundinnen, hallo Freunde und alle dazwischen und darüber hinaus. Hier ist der beliebteste Podcast aller Zeiten, Schwesterlästern, mit Stefanie Ferch und mir, Viviane Wildes-Gebitzky. Und wir nehmen in der dritten Woche in Folge auf, Leute.
Ich sage euch. Deeply impressed.
Oder es ist doch einfach nur krass, was wir hier machen.
Ich habe auch jedes Mal wieder so ein bisschen Angst irgendwie vor dieser Motivation, die uns da entgegenkommt. Es ist wahnsinnig ungewohnt.
Es ist, ich glaube, es ist einfach der Aussicht auf Weltberühmtheit vielleicht auch.
Ja.
Weil wir sind auf einem guten Weg, muss man einfach sagen an der Stelle.
Das ist so, ich muss sagen, das Kompliment, das ich am schönsten, also als schönstes empfunden habe, war, ihr seid so ein bisschen das weibliche Pendant von Gemischtes Hack. Dachte ich mir, kann man sich mal einrahmen, sowas, ne?
Sowas hat jemand gesagt?
Mhm, ja. Oh, ich war auch von Socken. Ich sag's, wie es ist. Ich find's zwar nicht, dass es der Realität entspricht, aber ich war von Socken.
Geil. Dann lass uns als Pendant zu Gemischtes Hack vielleicht unseren Namen ändern vom Podcast von Schwesterlästern zu Bunte Wäsche oder so.
Ja, finde ich. Ich find's vor dem Hintergrund des anstehenden Shootings,
ja,
so kleiner Spoiler, eine gute Idee, ja.
Ja, oder Möhren untereinander wäre auch gut.
Ja, Möhren untereinander. Jeder liebt Möhren untereinander. Wirklich, es gibt keinen Mensch, der das nicht mag.
Also unsere Tochter sagt dazu Möhrchenmatsche, weil sie sagt, Möhrchen untereinander ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Ich muss ihr auch irgendwie ein bisschen recht geben. Mit was denn untereinander? Natürlich mit Kartoffeln, das weiß man ja
richtig.
Als gute Hausfrau. Spoiler, wir reden über gute Hausfrauen heute. Aber Möhrchenmatsche ergibt, finde ich aus meiner Sicht, auch sehr viel Sinn.
Ja, doch. Ich finde jetzt nur für den Titel Möhrchenmatsche vielleicht so ein bisschen drüber, aber inhaltlich beschreibt es das recht gut.
Nee, ja. Ich sage das jetzt voraus, der erfolgreichste Podcast neben Gemischtes Hack, wobei die sind ja vom Platz 1 runter und jetzt müssen wir leider wieder, sie kommt wirklich in jeder Folge vor und das tut mir wirklich leid, das ist keine Absicht, wir haben auch keine Obsession, aber Kamuschka und ihr Ehemann haben Gemischtes Hack vom Platz 1 der Podcast-Charts, ja. Boah, was ein Wort, Podcast-Charts runtergeschmissen. Aber wir kommen als Pendant zu Gemischtes Hack mit Möhren untereinander. Geil.
Ja, auf Platz 3.
So, gut. Wir haben heute viele schöne Themen. Ich wollte nur ein Thema mal eben vorausschicken. Als kleines Service-Announcement, damit wir auch alle wieder gut schlafen können in der Bundesrepublik, wollte ich Folgendes gerne announcen. Die neue Ehefrau von Johannes B. Kerner, seines Zeichens 59 Jahre alt, die er nach einer sehr kurzen Beziehung geehelicht hat, die ist nicht, wie die Bild-Zeitung schreibt, 32 Jahre alt, sie ist 28 Jahre alt. Ja. Das nur am Rande.
Und nur nicht, dass man da durcheinander kommt. Seine Tochter ist 25 Jahre alt, also die nicht verwechseln. Das wäre noch wichtig.
Nein, wobei Steffi, ich möchte auch wirklich an dieser Stelle darauf hinweisen, wir haben nichts gegen große Altersunterschiede.
Nee, da sind wir zwei jetzt, glaube ich, auch die Falschen.
Nee, unsere Ehemänner sind auch etwas älter als wir, das hat aber ökonomische Gründe.
Richtig. Wir haben eben gesagt, wir wollen das Thema Housewives heute stressen, da sind wir schon auf einem guten Weg.
Richtig.
Wir haben uns bewusst dafür entschieden,
genau.
Und stehen da auch zu.
Ja, wir finden es einfach toll, dass ein Mann das Potenzial hat, uns komplett auszuhalten.
Richtig. So, perfekt. Wer das nicht ertragen kann, jetzt abschalten.
Jetzt abschalten, genau. Wer so viel Selbstironie nicht aushalten kann, der ist hier absolut an der falschen Adresse bei Möhren untereinander. So heißen wir jetzt.
Scheiße, Mann. Ich habe das Gefühl, das setzt sich jetzt wirklich in deinem Kopf sehr fest.
Na ja, setzt sich in meinem Kopf fest. Ich habe jetzt auch Bock drauf. Also, ja, ich finde 30 Jahre Altersunterschied ist okay. Es gibt, finde ich, als aus meiner Warte betrachtet, als sehr junge Ehefrau eines sehr alten Mannes, so eine Zeitspanne, da funktioniert das gut. Aber wenn, ne, also sehr, sehr früh im Leben einer Frau, wenn sie so 15 ist und er so 45, finde ich es ein bisschen fragwürdig. Aber wenn sie so 50 ist und er 80, funktioniert es, glaube ich, auch nicht mehr.
Nee, ist wirklich eher so in between. Das Problem ist ja nur, wenn es dann funktioniert und man sich dann aneinander bindet, hat man ja später dann diese Diskrepanz, you know?
Ja, also ich denke, sie werden die Vorzüge aneinander lieben, auch die Altersvorzüge aneinander lieben und sie ist ja erfolgreiche Kunstmanagerin, so wie ich das verstanden habe. Ich weiß nicht genau, was man als Kunstmanagerin macht, aber
das müsste ich auch nachlesen.
Die ähnliche Kategorie wie Bikini-Design oder Schmuckdesign.
Ja.
Ich weiß es nicht. Aber es kann natürlich auch wirklich ernsthafter Kunsthandel sein, aber ich weiß es eben nicht. Ich muss mich damit befassen.
Es macht halt was mit einem, wenn man das liest. Und also was das eigentlich Lustige daran ja war, dass es dann kurz unter dem Header gab es dann die Korrektur bei der Bild-Zeitung.
Ja.
Und da stand halt wirklich O-Ton drin, wir möchten uns entschuldigen, wir haben das falsche Alter
ja.
von der neuen Ehegattin von Johannes B. Kerner genannt. sie ist nicht 32, sie ist 28. Da haben wir einfach herzlich drüber gelacht.
Ja, vielleicht hat sie auch so gesagt, die haben mich total alt gemacht.
Ja, wahrscheinlich.
Ich bin noch gar nicht 32.
Ich bitte um Korrektur.
Ja, 32 ja. Ist ja schon fast Oma.
Danke.
Ich bin ja, wie alt bist du denn eigentlich?
34.
Ach, hör doch auf.
Ja, tut mir leid.
Ich dachte, du wärst nur, ach ja, du
ich
bist ja
zu
drei
alt.
Jahre.
Ich wäre
ja
zu drei alt
Jahre jünger als ich.
Ich bin ja 37. Das muss ich wirklich so sagen, ne? Also da würde ich halt nicht mehr, das so wie bei Leonardo DiCaprio.
Ja, genau. Wenn du 19 wirst, dann bist du raus bei Leonardo DiCaprio. Komm, jetzt hören wir aber mal auf. Das ist ja alles nicht mehr appropriate. Wir bei Möhren untereinander möchten gerne ernsthafte Themen nur noch besprechen und fangen auch direkt an mit einer riesengroßen Headline, die sehr viele Influencer in Schwierigkeiten bringen wird.
Existenziell.
Existenziell, wirklich existenzielle Schwierigkeiten, denn die Grünen fordern etwas und da kommen wir schon in einen Interessenkonflikt, weil viele Influencer, die für die Produkte, die ich gleich aufzähle, Werbung machen, sind auch große Fans der Grünen. Wie wird das jetzt wohl? Das muss irgendwie so eine kognitive Dissonanz bei denen dann auslösen. Ich lese vor. Die Grüne-Fraktion im Bundestag hat ein europaweites Verbot für Influencer gefordert, medizinische Produkte, Glücksspiel, ungesunde Lebensmittel und Finanzprodukte zu bewerben. Punkt. Steffi, jetzt kommst du.
Es wird eng im Postfach. So. Weil wenn man mal so durchspielt, wofür Influencer, natürlich auch nicht alle, aber halt wirklich viele, Werbung machen, dann fallen da wirklich ein paar Produkte, die du ja vielleicht mal gleich über den Zaun werfen kannst, ein, die in mindestens eine oder zwei dieser Kategorien vorkommen. Ne, das heißt, es wird den Markt schon kleiner machen. Ich bin ja nur froh, dass da nicht Schmuck- oder Beauty-Produkte steht.
Oder Spielzeug für Erwachsene.
Ja, auch das. Auch das. Obwohl ich ja fairerweise sagen muss, insbesondere bei dem Punkt Glücksspiel, bin ich ja wirklich, wirklich auf der Seite der Grünen, weil ich das wirklich auch ganz, ganz komisch finde, dass man für Glücksspiel Werbung macht und nicht nur, dass das überhaupt geht, sondern dass so jemand wie Oliver Kahn, ja, sich als Testimonial für irgendeinen schäbigen Glücksspielanbieter hergibt, das geht nicht in meinen Kopf.
Also Oliver Kahn, möchte ich jetzt an der Stelle sagen, ist für mich irgendwie kein Influencer. Der ist Ex-Sportler,
aber der hat ja eine
Followern.
Reputation. Ne, der hat ja trotzdem eine Reputation. Warum gibt man sich für sowas her? Das ist so das Allerletzte irgendwie.
Ja, das ist ja für mich der Unterschied zwischen einem Testimonial und einem Influencer.
Ja.
Ne? So. Ja. Aber Oliver Kahn trotzdem nuckelt auch gern anderen Männern am Ohr. Also nicht, oder generell anderen Personen am Ohr. Da wundert mich ehrlich jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Mhm. Nicht, dass man anderen nicht am Ohr nuckeln könnte, aber ob das während eines Fußballspiels sein muss, weiß ich nicht. Aber ich finde das sehr interessant. Die Grünen haben ja immer mal zwischendurch so lustige Ideen. Es gab ja generell den Ruf aus der Partei nach einem generellen Werbeverbot für, glaube ich, Fleischprodukte und ungesunde Lebensmittel, wo auch irgendwie gefühlt Kartoffeln oder so drunter fallen müssten. Also ich weiß nicht genau, sie hatten da irgendwie so einen Index und was da alles drunter fällt und da waren halt auch so Produkte drin, wo du sagst, aber warum denn jetzt Cornflakes?
Ja, stopp. Cornflakes verstehe ich komplett, weil wenn man sich mal mit dieser Zuckergrenze beschäftigt, die die WHO empfiehlt für Kinder, sind halt wirklich 99,9% der Müslis nicht in diesem Bereich, ja? So, und damit viel zu viel Zucker ist da irgendwie drin. Aber was ich mich da halt immer frage, du kennst doch bestimmt auch die Nutri-Score.
Ja.
Ne, an Lebensmittel.
Ja.
Also ich muss wirklich sagen, ich wundere mich, dass es dann noch keinen Aufstand gibt. Weil auch Personen, die sich jetzt nicht ganz so viel mit dem Thema Ernährung, Lebensmittel beschäftigen, auch für diese Personen ist auf einen Blick erkennbar, dass dieser Score der größte Schwachsinn ist, den man im LEH finden kann.
Ja, das ist richtig.
Also dass ein Apfel nicht bei D steht und eine Sahnetorte bei A ist wirklich alles.
Ey, wir haben doch schon mal einen Podcast darüber gemacht, dass ein Ingwer-Shot bei E war.
Ah ja, stimmt. Ja, guck mal.
Also ich bin sehr erstaunt über diesen Vorschlag und ich bin gespannt, was daraus wird. Ich glaube, daraus wird nichts. Vielleicht, also ich würde das auch begrüßen, dass Glücksspielwerbung verboten wird für Influencer. Aber der Rest, sorry, da wird ein ganzes Berufsfeld wegbrechen, wenn für das andere es keine Legitimation mehr gibt oder ein gesetzliches Verbot. Dann werden sie alle wieder Beauty-Influencer und das will ich bei den Männern sehen.
Obwohl, sie haben ja, glaube ich, auch benannt, risikobehaftete Finanzgeschäfte oder irgendwie sowas. Auch da würde ich sagen, ja, schon irgendwie legitim, mal drüber nachzudenken, ob das so richtig ist, dass Influencer darüber Werbung machen.
Ja. Ne? Das ist, ich beobachte das jetzt einfach mal gerne, wie das so weitergeht.
Ja, du mach das bei Möhren untereinander, werden wir dazu sprechen. Gut, Jetzt haben wir das Thema Influencer abgehakt. Wollen wir einmal, wir haben ja eben schon gesagt, wir wollen jetzt einmal heute auch die ganze Thematik rund um Housewives, also richtige Hausfrauen-Thematiken besprechen. Vielleicht können wir das ja mal als nächstes Thema uns vornehmen. Also es ist ja so, für den einen oder anderen jetzt hier, der vielleicht nicht so viel bei TikTok rumhängt.
Ich glaube, das ist gut. Es wird ja eh demnächst wahrscheinlich eine neue App geben, die dann nicht mehr TikTok, sondern TikTok
heißt. Richtig. Das ist jetzt, das weiß man noch nicht. Das ist jetzt eigentlich top secret gewesen. Deswegen, ne, bitte nicht notieren.
Ja. Einfach rausgerutscht.
Ja, ich schneide das. Also es gibt ja bei TikTok und auch bei Instagram mittlerweile, es kam aber, glaube ich, eher aus TikTok heraus, vor allen Dingen aus den USA, diesen Trend Tradwives. So, und da geht es darum, dass Frauen wieder das Rollenbild der 50er Jahre von Frauen so ein bisschen aufleben lassen. Das heißt, schwingende Röcke, Kinderscharen und jede Menge Sauerteig ist da wieder am Start. Und wie soll ich mal sagen, das Ganze schwappt jetzt mittlerweile so ein bisschen rüber nach Deutschland. Und die ein oder andere fühlt sich in diesem Rollenbild scheinbar wohl. Oder ist es doch nur ein Reichweitentrick?
Also ich glaube, die Gründe dafür liegen etwas tiefer. Du hast ja schon richtig gesagt, dieser Trend kommt aus den USA und ist vor allem verwurzelt in den Glaubensgemeinschaften der Mormonen und Mennoniten, wo man bei den Amish natürlich nicht, die haben ja keine Smartphones, aber die fahren ja noch Kutsche. Aber das ist tatsächlich so eine der Gruppen, die natürlich sehr weit verbreitet sind. Es gibt ja noch diverse weitere Glaubensgruppen, Gemeinschaften, Sekten, ähnliche Vereinigungen dort, die natürlich alle Kirchen sind, weil das mit den Steuern, aber das führt jetzt zu weit. Aber die leben sehr stark dieses Frauenbild und dieses Familienbild.
Ja.
Viele Kinder, keine Verhütung, man macht dieses Homestead. Also man versucht zu Hause alles anzubauen. Ja, da wird der Sauerteig auf dem Acker gepflanzt und die Möhren und hast du nicht gesehen, alles. Man hält sich Hühner, Kühe, und wie gesagt, man bekommt Kinder noch und nöcher und die bekommt man auch zu Hause. Man hat dann eine Midwife, die sich um alles kümmert. Also es ist wirklich so ein bisschen wie unsere kleine Farm.
Richtig. Übrigens, ich weiß nicht mehr genau, heißt sie irgendwas mit Ballerina?
Ballerina Farm, der folge ich, ja.
Genau, ja. Das war mir klar. Naja, das ist auf jeden Fall ja so ein bisschen, so zumindest habe ich es immer empfunden, die Vorreiterin davon.
Genau.
Man muss wissen, ne, das ist so eine Creatorin, wenn man es so nennen mag, auch aus den USA, glaube ich.
Hannah Neelyman heißt
sie. Okay. Wenn man dann einen Inhalt von ihr sieht, dann hat man erstmal so ein bisschen warme Gefühle, finde ich, weil man sich so denkt, oh, irgendwie voll gemütlich in so einer alten Küche steht die da, backt Brote mit ihren 80 süßen Kindern, irgendwie süß. Bis dann das ja so ein bisschen durchgesickert ist, haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, dass ihre Küche irgendwie 800.000 Euro gefühlt kostet. Und sie jetzt ja gar nicht so unbedarft ist, wie das suggeriert wird.
Richtig? Ja, also ich muss vielleicht ein ganz kleines bisschen ausholen, weil ich kenne die Geschichte drumherum. Hannah Neelyman, die ist ehemalige Spitzenballerina aus New York. Ihr Mann, seinem Vater gehören 3 Airlines, glaube ich. Also die sind von Hause aus ganz gut situiert, kommen beide aus sehr großen Mormonenfamilien. Die haben sich in New York kennengelernt und irgendwann beschlossen, wir wollen nach Utah zurück, da wo unsere Familien auch leben und wollen da dieses ganze Farmlife mal ausprobieren. Die sind selber keine Landwirte, aber haben glaube ich mit 5 Schweinen angefangen oder so. Hannah, I don't understand, I sing a word you're saying, hat ihr ganzes Leben über so an so Pageants teilgenommen, Schönheitswettbewerben und macht das immer noch. Und sie wurde letztes Jahr Miss American. Ja, es gibt einmal Miss America und dann das sind die jüngeren unverbrauchten Ladies und dann gibt es Miss American. Das sind die Verheirateten mit den Kindern.
Cool.
So, das wurde sie und dadurch hatte sie sich qualifiziert zu der Mrs. Universe Wahl. Mhm. Daran hat sie auch teilgenommen. So, und jetzt kommt der Punkt, warum wir über dieses Thema überhaupt reden oder warum es in den deutschen Medien angekommen ist. Sie hat an dieser Misswahl teilgenommen, an dem Wettbewerb, also mit dieses ganze Bühnenprogramm und so, mit Badeanzug und Tänzchen und mein größter Traum ist Weltfrieden. 2 Wochen, nachdem sie ihre Tochter, ihr, ich glaube, ihr 8. oder 9. Kind geboren hatte.
Ah ja.
Und das war eigentlich der springende Punkt, über den sich vor allem Frauen wahnsinnig aufgeregt haben. Und okay. im Zuge dessen wurde ihr gesamtes Leben in Frage gestellt und auch behauptet, alles, was sie zeigt in den sozialen Medien, ist fake. Also diese bäuerliche Bescheidenheit, diese hölzerne Küche mit ihrem florentinischen Ofen, den sie da hat, oder dieser
Session, du bist into topic.
Ja, also so ein, wie sie ihn jetzt halt alle gerne haben, diese, du weißt schon, was für Öfen das
ja,
sind.
Ja, ich weiß.
Ja, du weißt, ne, wie bei Michel von Löhneberg.
Also. Richtig.
Genau, und damit kam das halt, also und die lebt das halt sehr stark, aber es gibt halt super viele andere TikTokerinnen und Instagramerinnen auch, die dieses, ich mache selber den Sauerteig und ich fütter den jeden Tag und ich bekomme 19 Kinder und ich baue selber alles an, die so ein Rollenbild vermitteln, was man eigentlich glaubte, nicht mehr zu existieren. Wie habe ich den Satz angefangen? Von dem man eigentlich glaubte, dass es das nicht mehr gibt, so.
Ja, das stimmt. Also ich habe irgendwie so zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Auf der einen Seite denke ich mir so, what the fuck? So die einen schreien ständig Female Empowerment und Selbst- oder Gleichberechtigung. Und die anderen gehen wieder back to the roots und freuen sich wieder über irgendwelche Backkleidchen. Und der nächste Gedanke ist direkt, ey, also erstmal würde ich sogar sagen, dass mir Teile davon auch Spaß machen. Ne? Also ich arbeite auch gerne im Garten. Ich finde es auch cool, Tiere zu haben und jetzt nicht nur einen Hund, sondern auch, ich hätte auch, wenn ich ein größeres Grundstück hätte, da war vielleicht auch sogar Tiere. Das heißt, vielleicht macht ihnen das ja auch einfach Bock.
Ich glaube ja, es ist eine Gegenbewegung zu dem modernen Feminismus, der gerade überall angepriesen wird oder der auch sehr vehement und sehr extrem versucht. Ja,
sehr absolut.
Der sehr absolut und sehr fatalistisch ist, versucht durchzusetzen. Ich glaube, das ist eine natürliche Gegenreaktion und das passiert ja mit allen Dingen. Also wenn du auf der einen Seite eine Gruppe von Personen hast, die bestimmte Eigenschaften, jetzt am Beispiel Frauen, verteufelt, Frauen müssen dies, Frauen müssen das und das Patriarchat und also alles das, was die Werte waren, die früher mal sehr hochgehalten wurden oder immer noch hochgehalten werden und wo sich viele Frauen auch wohlfühlen, muss man sagen. Wenn man das verteufelt und als minderwertig und als unterdrückt andauernd deklariert, dann poppt auf der anderen Seite wie so ein Maulwurfshügel plötzlich so ein Kollege auf und sagt, guten Tag, ich bin der Treadwives-Trend. Und ich mache genau das Gegenteil von dem, was ihr da so progressiv die ganze Zeit versucht zu pushen. Das ist ja nicht nur bei diesem Thema, also beim Feminismus-Thema so ein Faszinosum, das passiert ja überall. Ob das jetzt der Klimawandel ist, du hast immer überall da, wo du extrem reingehst, poppt irgendwann eine extreme Gegenseite auf.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Hang dazu, das Bigger Picture zu ignorieren, sage ich jetzt mal, ne? Weil Transformationsprozesse ja eh auch häufig so sind. Die Menschheit ist halt nun mal, finde ich, ein Stück weit ja auch angetrieben, ihr Leben zu optimieren und Innovationen zu generieren und so weiter und so fort. So, und dann fühlen sich halt viele Menschen von diesen neuen Errungenschaften ein bisschen überfordert, überrollt, was auch immer.
Abgehängt,
richtig. Ohne zu merken, und ich finde, das ist eigentlich ein total beruhigender Gedanke, dass sich ja nicht alles immer durchsetzt. Das heißt, es werden immer wieder neue Dinge auf die Welt kommen, ja, so. Und dann testet man halt aus, klappt das oder klappt das nicht. Das beste Beispiel sind diese Selbstbezahlerkassen oder Selbstbedienkassen, wie heißt, ne, du weißt, was ich meine, im LEH. Das ist ja auch sowas. Das wird ja die Zeit zeigen, ob die Leute darauf Bock haben oder nicht. Und wenn sie darauf keinen Bock haben, dann wird das halt auch wieder abgeschafft. Wenn sie aber darauf Bock haben, dann ist es doch eine Errungenschaft. Und ich glaube, das ist was viele nicht verstehen. Das gehört ja zu einem Transformationsprozess mit dazu, dass man etwas ausprobiert und dann schaut, hat es irgendwie eine nachhaltige Relevanz für die Leute oder nicht. Und wenn nicht, dann wird sie es auch nicht durchsetzen. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich total, sollte eigentlich sehr beruhigend sein für die Leute, ist es aber nicht.
Nee, ich glaube aber auch nochmal, um zurückzukommen auf das Thema mit diesem Treadwife-Zeug, gerade ausgehend aus den USA, diese Influencer kommen mehrheitlich tatsächlich, wie ich sage, aus diesen Mormonen- und Mennonitengruppen. Das ist halt dieser gesamte Bible Belt. Dort ist man eher traditioneller unterwegs als so. Und das ist ganz eng verknüpft zum christlichen Glauben. was wir hier in Deutschland ja schon gar nicht mehr verstehen. Ne? Wir haben ja eine wahnsinnige Abkehr vom Glauben generell, insbesondere vom christlichen Glauben. Und die Kirchengänger werden ja auch immer weniger und so. In den USA wäre das undenkbar. Da ist ja Gott immer first. Und ist ja okay. Ne? Ja. Jeder, wie er das braucht. Aber na, ich glaube, es ist eine starke Gegenbewegung. Nur ich glaube, eine Sorge brauchen wir nicht mehr, dass das sich auf TikTok wahnsinnig weiter verbreitet, weil so wie es aussieht, wird es in den USA wahrscheinlich ja eh demnächst abgeschaltet. Die TikTok-App.
Ja, die TikTok-App. Vielleicht könntest du zur TikTok-App ja nochmal so ein bisschen was sagen, was da jetzt so die letzten Tage passiert ist, politisch.
Das Repräsentantenhaus hat ein Gesetz beschlossen, das vorsieht, TikTok müsse binnen eines halben Jahres verkauft werden oder in den USA abgeschaltet werden. Und der Senat wird das Gesetz jetzt beraten. Und der Hintergrund ist, ByteDance sitzt ja in Peking und hat angeblich sehr, sehr enge Verknüpfungen zur kommunistischen Partei, was einem kapitalistischen, demokratischen Land wie den USA nicht so wahnsinnig gut in den Kram passt. Und ich meine, von 1,5 Milliarden Nutzern weltweit sitzen 170 Millionen in den USA. Und irgendwie haben die da Bauchschmerzen mit, dass eine App kommend aus einem Land mit einer kommunistischen Diktatur so gut angenommen wird. Und jetzt haben sie ihnen quasi ein Ultimatum gestellt, ich glaube von einem halben Jahr. Entweder der Laden wird verkauft oder der wird in den USA abgeschaltet.
Ich finde es halt wirklich eine News mit krassem Ausmaß, so würde ich es mal nennen. Wenn dem denn wirklich so sein wird, muss man ja auch sagen. Mhm. Ne? Aber du hast ja eben gesagt, ja, dann wird es ein bisschen, da wird der Markt der Influencer ein bisschen schmaler. Das wäre hier natürlich in der Tat auch der Fall, ja, wenn diese App abgeschaltet wird in den USA. Aber wie gesagt, schau mal, wie heißt das nochmal? So heiß gegessen, wie es gekocht wird, ja, ne?
Ja.
Genau, also das bleibt natürlich abzuwarten. Aber nichtsdestotrotz, ich finde das ja irgendwie auch ein Stück weit immer beängstigend. Also ich habe manchmal schon so ein bisschen, auch wenn wir natürlich im Bereich Social Media mitunter auch beraten und unterwegs sind, schon, also ich sehe ja Social Media Netzwerke schon auch kritisch. In dem Sinne, gerade in den USA, wir wissen es ja, dass jetzt bald auch die Wahl ansteht in den USA. Und da hat TikTok ja auch jetzt schon nicht jetzt nur bei dieser anstehenden Wahl, sondern auch ja in den letzten Jahren sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, ne? Jetzt mal neben Kampagnen, die da natürlich auch geschaltet wurden. Vor allen Dingen ist halt wirklich, und das finde ich auch nach wie vor, das sage ich auch immer jedem Kunden, der Algorithmus da extrem tricky. Also gerade was politische Debatten oder politische Inhalte angeht, ist es ja so, für die Leute, die jetzt vielleicht nicht so into the algorithm game drin sind, dass TikTok, anders als das bei Meta der Fall ist, ja sehr stark polarisierende Inhalte fördert und weiter ausspielt. So würde ich es jetzt mal ganz verknappt runterbrechen. Und das völlig egal, ob man mit der Person irgendwie, ob man die Person kennt, ob man einen gemeinsamen Bekannten hat, sondern es kann halt sein, dass jemand aus den USA, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, halt jetzt ständig irgendwie rechte Inhalte publiziert und die findet man. Es kann ja sogar sein, man ist noch nicht mal irgendwie rechtsextrem, aber man sieht diese Inhalte und ist wie bei einem Unfall so fasziniert davon.
Man kann nicht weggucken und guckt die sich an.
Man kann nicht weggucken, dass es solche Leute überhaupt gibt, mit so einem kranken Mindset so. Und dann kriegt man halt immer weiter diese Inhalte ausgespielt. Und das hatte, finde ich, bei Corona habe ich das erste Mal so richtig gemerkt. Da gab es ja durchaus auch den einen oder anderen, der nicht nur dachte, die Welt sei eine Scheibe, sondern halt wirklich auch der irgendwie der Überzeugung war, es gibt dieses Virus eigentlich gar nicht. Und diese Querdenker-Fraktion hat, glaube ich, auch durch TikTok definitiven Aufwind bekommen. Weil sie halt, wenn du dann ein Asset siehst, wo jemand sagt, warum es den Coronavirus nicht gibt, dann siehst du halt ja immer weiter ähnliche Inhalte und fühlst dich ja, das ist die gefährliche Konsequenz, total bestätigt in deiner Meinung. Ne? Weil
klar,
du sagst, boah, es gibt so viele, die der gleichen Meinung sind.
Durch den Content Graph wird dir das ausgespielt, was du guckst. Also immer mehr von dem, was du guckst und wo du dranbleibst und was dich in deiner Bubble und deiner Meinung bestätigt. Das ist jetzt eigentlich kein wirkliches TikTok-Prinzip, sondern das haben die Leute ja immer schon so gemacht. Also sie lesen ja auch nur die Zeitung, die ihnen passt und gucken nur die Sendung, die sie gut finden und haben nur die Freunde, die ihnen ihre Meinung bestätigen. Ich kenne wenige Leute, die mit Leuten eng befreundet sind, die sich antauen, kloppen, weil sie nicht einer Meinung sind.
Ja, die Quantität ist halt nur eine andere.
Aber weißt du, was ich noch viel krasser finde? Also ne, du sprichst von dem Punkt TikTok, Content Graph und Wahlen in den USA, wenn jetzt noch diese Komponente KI dazukommt. Na, also wenn du wirklich jedes Wort ins Maul legen kannst und dann so tust, als wäre das originärer Content, und authentischer Content, ja, dann, also das finde ich wirklich sehr, sehr schwer. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird innerhalb der Wahlen.
Ja, man sieht das ja auch schon, dass die Social-Media-Plattformen da gerade sehr, wie soll ich mal sagen, aktiv sind im Zuge von dem ganzen Thema KI. Aktuell ist es ja so, ganz süßer Versuch, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob das bei Meta so, obwohl, nee, bei TikTok ist das auch so. Man kann selbst, wenn man jetzt einen Inhalt hochlädt, kann man halt anklicken, der ist mit KI generiert. So. Mhm. Wir können uns ja aber vorstellen, die Leute, die bewusst Deepfakes distribuieren wollen, ne, die werden ja den Haken nicht betätigen.
Ja.
Ja, genau. Ne, das ist halt, glaube ich, wirklich ein Problem. Die arbeiten da ja auch an irgendwelchen Wasserzeichen, die man nicht mehr wegkriegt. Aber auch das so, ich denke mir, das ist natürlich definitiv gefährlich, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber das ist, glaube ich, auch einfach ein Teil von so wirklich krassen Revolutionen, ne? Also, dass man halt am Anfang die ganzen Chancen sieht, aber natürlich auch die Gefahren. Und dann muss man halt versuchen, die Gefahren zu regulieren.
Also, wir brauchen eigentlich eine KI, die KI erkennt.
Richtig.
Richtig. Guck mal, Problem gelöst.
Ach, apropos, das wollte ich dir eh noch erzählen. Stimmt, das Thema, dass uns das nicht eingefallen ist. Also, ich bin leider, muss ich sagen, in dem krassesten Rabbit Hole. Ich glaube, du bist die Einzige, die das noch nicht mitbekommen hat in meinem Freundeskreis.
Hallo.
Rund um Kate Middleton.
Was ist mit ihr? Ja, ich habe sie letztens irgendwann auf Instagram entdeckt und gedacht, hä, die war doch mal erfolgreiche Schauspielerin. Was macht sie denn jetzt eigentlich?
Nee, stopp. Ich meine nicht die
Wifey. Nicht Kate Beckinsale. Ha, okay, nee. Cool. Nee, du hast mit allem recht, was du sagst. Ich bin wirklich nicht so. Kate Middleton. Ja, verstehe. Ja, okay. Und sie hat wohl ihr Bild retuschiert.
Ja, aber das ist ja nur ein, also ich will da jetzt wirklich nicht zu tief reingehen, weil dann wären wir bei der Podcast-Folge bei 8,5 Stunden. Man muss sich halt wirklich vorstellen, und das zeigt, finde ich, das so krass, wie der Algorithmus an der Stelle funktioniert. Du siehst halt ein Video und da geht es zum Beispiel nur um dieses retuschierte Bild. Keine Ahnung, da ging es um irgendwie ein paar Muttertag oder irgendeinen Anlass. Und dann wollte Kate Middleton ein Bild posten mit ihren Kindern. Warum auch immer hat sie es dann retuschiert, hat sich auch dann danach entschuldigt, dass es retuschiert ist, weil das natürlich auffiel, weil da war irgendwie die Jacke plötzlich weg, das eine Haar ist abgebrochen, was weiß ich. Und dann kam halt immer mehr so auf, wo ist die eigentlich? Was ist eigentlich mit der?
Ja, die wurde ja operiert am Bauch.
Die wurde operiert. Vor Monaten wurde die am Bauch operiert. Und das Komische ist, sie hat ja eigentlich ein recht gutes Verhältnis oder ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Mutter. Die hat sie nicht besucht während ihres Krankenhausaufenthalts. Ihre Kinder haben sie, glaube ich, auch nicht besucht. Nur William hat sie besucht. Und dann hieß es ja, bis Ostern kann sie an keinen Terminen mehr teilnehmen, was ja schon auch krass ist, so, wenn man sich mal überlegt, wie sonst so deren Agenda so aussieht. Und jetzt hat man ja sie seitdem nicht mehr so richtig gesehen. Man hat sie einmal in einem Auto gesehen, so hinten drin. Da sah sie aber auch ganz komisch und aufgedunsen aus. Und sie zeigt sich nicht. So, keiner weiß, was abgeht. Und wenn man halt wirklich ein Video davon zu Ende geguckt hat, du bist in dem krassesten Rabbit Hole der Welt.
Das Royal Rabbit Hole.
Es ist wirklich heftig. Also ich kenne jetzt wirklich jedes Detail dieser Causa Kate Middleton. Und das zeigt, glaube ich, ganz schön, was genauso auf der anderen Seite die politische Ausprägung sein kann. Und das finde ich schon auch sehr gefährlich.
Ich bin gerade immer noch peinlich berührt, dass ich Kate Middleton mit Kate Beckinsale verwechselt habe.
Ich wollte das jetzt ehrlich gesagt einfach so ein bisschen übergehen, weißt du, um die Scham zu minimieren.
Können wir das jetzt einfach vielleicht übergehen und ich baller dich mit einem anderen Inhalt
zu? Okay.
Find ich gut. Weil ich habe mir nämlich mal was überlegt. Ich habe mir überlegt, ich stelle dir ein paar Fragen. Ich lese dir jetzt gleich Eigenschaften vor und ich frage dich, findest du, dass die auf Marken zutreffen, ja oder nein?
Okay, let's go.
Okay, also findest du, wir beide haben wirklich viel Erfahrung mit Marken, mit ganz vielen unterschiedlichen Marken, ne? Große Marken, kleine Marken, aber vor allem so.
Schöne, dicke, dünne, ja.
Mhm. Ja, genau, nicht so schöne. Und ich frage dich nun, hör gut zu.
Ja, bin Ohr.
Würdest du sagen, dass Marken nicht oder nur sehr eingeschränkt in der Lage sind, sich in die andere Seite, also andere Seite des Marktes, zum Beispiel Kunden oder andere Stakeholder, hineinzuversetzen und deren geistige Prozesse nachzuvollziehen?
Ja, also ohne jemandem jetzt zu nahe treten zu wollen. Also ich glaube, auch wenn man jetzt nicht so viel Selbstreflexion und Selbstdistanz hat, kann man dann leider Gottes einen Haken dran machen. Also man muss ja sagen, es fällt denen grundsätzlich sehr schwer, sich in die hineinzubegeben. Marken, die jetzt schon ein bisschen weiter sind, haben das verstanden und nutzen deswegen ja Daten. Mhm. Ne, damit sie halt wenigstens, auch wenn sie sich mit ihrem Grips da nicht so reinversetzen können, dass sie halt trotzdem irgendwelche validen Daten haben. Das ist ja schon mal was. Aber grundsätzlich würde ich trotzdem einen Haken dran machen wollen.
Was würdest du sagen, so prozentual von 100% aller Marken, die man so in Deutschland zumindest hat, wie viele würdest du sagen, sind nicht in der Lage oder nur sehr eingeschränkt, sich in die andere Seite hineinzuversetzen? Oder
92%.
Okay. Würdest du auch sagen, dass sie nicht in der Lage sind, empathisch zu sein?
Ja, das hat für mich stark was damit zu tun. Also wenn ich empathisch bin, kann ich mich in jemanden hineinversetzen. Und da sie das ja zu 92% nicht können, sind sie auch nicht sonderlich empathisch.
Genau, das eine war so eher so kognitive Prozesse. Okay, was könnte in dem, ne? Aber
ja.
Okay, würdest du sagen, Marken sind in der Lage, Verantwortung zu übernehmen für ihr Handeln?
Das würde ich schon sagen. Also ich finde, sie übernehmen teilweise sogar also da kommt natürlich auch wieder sehr auf die Marke und auf den Fall und so weiter an. Aber das finde ich schon, dass sie Verantwortung übernehmen können. Ja, doch.
Ja, okay. Hm? Was so prozentual auch?
70-30.
Ja?
Ja.
Okay. Hm? Würdest du sagen, Marken sind nicht in der Lage, langfristige oder tragfähige Beziehungen aufrechtzuerhalten, jedoch kein Problem damit zu haben, immer wieder neue Beziehungen einzugehen?
Ja, das würde ich definitiv sagen, weil das ist ja auch mein absoluter Favorit. Wenn ich in ein Unternehmen reingehe und mir dann einen Funnel angucke, ich muss immer so lachen, der endet immer beim Kauf. Mhm. Das ist, wo ich mir immer so denke, ja, was ist denn dann mit demjenigen? Das ist natürlich jetzt bei Telco-Unternehmen und so weiter ein bisschen anders. Die haben schon verstanden, dass danach noch was kommt, ne? Mhm. Aber viele da draußen eben auch nicht. Insofern würde ich da auch einen Haken dran machen wollen. Da würde ich so sagen, jetzt auch mal so die richtigen krassen Global Player mit riesen CRM-Systemen und so weiter mal ausgeschlossen. 70-30 auch. Mhm. Also 70, die es nicht können. Ja.
Und die Fähigkeit, aus sozialen Erfahrungen zu lernen?
Das Problem ist so ein bisschen, es gibt Marken, die können das sehr gut, aber es gibt halt wirklich auch viele, die können das gar nicht. Also das setzt ja voraus, dass man reflektiert, ne, und dann sein Verhalten ändert. So. Und das, finde ich, können recht wenig Marken, weil die einfach zu starr sind. Da gibt es natürlich, wie gesagt, auch welche, die das können. Aber da würde ich auch sagen 60-40.
Ja, mir fällt das vor allem so auf, also so sagen wir mal, so dröge Sachen wie Kampagnenplanung, ne?
Ja,
also
ja, genau, das hatte ich auch im Kopf.
25 Jahren halt immer noch out
of home. Denselben Stiefel.
Und immer noch denselben Stiefel und immer noch, ich weiß nicht, wie viele Millionen in den Sendeslot oder Werbeslot, ohne je zu erfahren, ob das überhaupt wirklich irgendetwas an der Sache ändert.
So, total, also, oder ob das für die Leute spannend ist. Ne? Da sind wir wieder bei dem Thema Empathie. So, und selbst wenn die Leute das ja feedbacken und die anschreien, hey, euer Spot ist scheiße, ne, dann muss der aber durchgezogen werden, weil der hat ja eine Mio gekostet.
Ja, also wir halten fest, überwiegend können Marken schlecht aus ihren Erfahrungen lernen oder auch aus Fehlern lernen.
Mhm.
Sind wenig empathisch, können sich nicht gut in die andere Seite hineinversetzen, auch Prozesse, die da stattfinden, nicht wirklich nachvollziehen oder ihre eigenen Prozesse darauf anpassen.
Ja.
Bemühen sich immer sehr um neue Beziehungen und haben große Schwierigkeiten, die bestehenden sowas wie Bestandskunden, ne, aufrechtzuerhalten, zu pflegen und zu sehen, dass sie halt bei einem bleiben.
Ist natürlich auch nicht einfach, muss man sagen, ne, nur als so Side Note, weil man natürlich heutzutage mit so vielen Marken in Anführungszeichen in Kontakt steht, dass man natürlich auch sehr wechselwillig ist, aber nichtsdestotrotz können viele Marken das nicht.
Ja. Aber der Fokus liegt halt auch nicht drauf, ne, weil auch ganz häufig die KPIs innerhalb der Unternehmen so ausgerichtet sind, dass du ein Neukundengeschäft die ganze Zeit eigentlich nur machst und die schon da sind oder die du gefangen hast, in Anführungsstrichen, nicht mehr interessant sind für dich. So, und jetzt sage ich dir, warum ich dich das alles gefragt habe. Soll ich sagen?
Ja.
Okay, alles, was ich dich gefragt habe oder die Thesen, die ich aufgestellt habe, das sind Eigenschaften zur Diagnose von Soziopathen.
Schade.
Das heißt also, ganz viele Marken sind Soziopathen.
Ja, würde ich auch einen Haken dran machen wollen.
Beziehungsweise sie haben eine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Das ist schon ein bisschen krass vor dem Hintergrund, dass Menschen diese Marken führen.
Ja, und vor dem, das stimmt. Und vor dem Hintergrund, dass man ja auch eigentlich sagt, eine Marke soll zu einer Person werden.
Ja, aber das ist ja genau, glaube ich, wahrscheinlich die Quintessenz des Ganzen, dass ganz viele Marken und Unternehmen noch nicht verstanden haben, was Markenführung heute bedeutet.
Ja, das ist, ich habe da gestern was, glaube ich, bei LinkedIn oder so zugepostet. Das finde ich immer sehr amüsant, wenn man in Unternehmen reinkommt und dann hört man ganz häufig, ist dir vielleicht auch schon mal so gegangen, doch, ist dir schon mal so gegangen, ich weiß sogar mindestens einen Fall, der Satz, nee, das können Sie nicht verstehen als Externer, das ist ein internes Ding. Das ist wirklich, also ich kann das nachvollziehen, dass es natürlich leichter ist, wenn man in dem Unternehmen sitzt und jeden Prozess von A bis Z kennt und aufgebaut hat, dass man das vielleicht denken mag, aber erstens, das ist ja genau der Sinn eines Externen, dass er halt noch nicht so drin verwurstelt ist und objektiv drauf schaut und sagt, der Prozess ist scheiße, ne, von A bis Z, egal wie intern, nachvollziehbar, dies, das.
Und auch wenn du ihn digitalisierst, bleibt er scheiße.
Bleibt er scheiße, richtig. Und auch ja dem Unternehmen, das hat eben in der Regel keine Selbstreflexion hat oder zumindest nur eine sehr begrenzte, auch zu sagen, hey, da draußen sind Leute, die haben eine Erwartungshaltung, die übrigens der Beste im Markt definiert. Mhm. Und die juckt das wirklich 0,0, warum dein Prozess so scheiße ist, wie er ist. Mhm. Sondern die sehen einfach nur, deine Lieferzeit beträgt eine Woche, kein Bock.
Oder sie brauchen 15 Klicks, um das Produkt zu bestellen, richtig, was sie wollen. Und dann bricht hier der Warenkorb oder der Zahlungsprozess, der Zahlvorgang mittendrin ab.
Richtig, so. Ja. Und ich finde, das hat auch so ein bisschen was von manchmal von einem Soziopathen. Ich denke so, ey, deswegen holst du mich doch. Dass ich genau eben noch nicht gebrainwashed bin. Ich bin eben noch nicht in eurer Sekte.
Ja, und ich finde, teilweise kommen da auch noch so Facetten von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung
rein.
Ja, definitiv. Weil grundsätzlich sind immer die anderen schuld. Ja, man rotiert und nur um sich selbst, also sehr zentriert bei sich.
Extrem egoistisch, ja.
Ja, und hat auch die Neigung zu manipulieren zum eigenen Vorteil.
Auf jeden Fall.
Weißt du, das Ding ist halt einfach, ich glaube, bei Marken, wenn man externe Berater reinholt, ist da noch nicht Hopfen und Malz verloren. Da kann man vieles dran ändern. Das Problem ist, bei Menschen, die unter diesen Persönlichkeitsstörungen leiden, die sehen das ja nicht, dass sie eine Persönlichkeitsstörung haben, sondern die sehen ja nicht, die anderen haben die Störung.
Die müssen mal dringend in die Therapie. Das ist immer mein Favorite. Man muss mal darauf achten, die Leute, die sagen, boah, der Y müsste dringend in Therapie, das sind die, die Therapie am aller nötigsten haben. Das kann man sich schon mal so merken.
Was mich halt nur so wundert, ne? Also wenn man feststellt, Marken haben eigentlich im Grunde genommen sind Soziopathen, wenn man jetzt Marken als Konstrukt, als abstraktes Konstrukt nimmt und einfach nur drauf guckt, wie die agieren am Markt.
Ja, ja.
Und man sagt, das sind totale Soziopathen. Kommt, musst du ja trotzdem irgendwie die Erkenntnis haben, okay, dahinter sitzen aber Menschen, die das machen.
Ja.
Und die sind ja wiederum keine Soziopathen. Die haben ja keine, in der Regel zumindest, in der Regel, es gibt durchaus Leute.
Ausrufezeichen.
Ja. Die haben eine dissoziale oder eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und leiten solche Unternehmen oder sind da in entscheidenden Positionen tätig. Es kommt zum Glück, glaube ich, nicht so häufig vor, wie man denkt. Auch wenn man glaubt, boah, ist das eine Arschlochin oder ein Arschloch. Die muss ja krank sein, der muss ja krank sein, das ist häufig nicht der Fall. Die haben doch alle gelernt, wie man sich verhält in seiner Zielgruppe, also in ihren Freundeskreisen, in der Familie. Die haben einen Charakter, die wissen, wie sie reden, die wissen, wie sie sich anziehen, die haben Style, die wissen, was man sagt, was man nicht sagt. Also alles, was so ein menschlicher Charakter über die Jahre gelernt hat, die scheinen irgendwie morgens, wenn sie dann ins Unternehmen reinzugehen, das abzulegen, komplett.
Die sind in die Zauberkugel von Marijke Madu.
Oh, ja, die steigen in die Zauberkugel rein. Ja, und dann kommen die auf der anderen Seite wieder raus. Ja, und dann ist alles aus dem Kopf weg. Ja, und dann sind wir mal ganz dumm, stellen wir uns vor, ist ein großer leere schwarze Raum, die ze maken. Ja, und wir maken die ganz, ganz helemaal soziopathisch. Ja, und die hat keine Empathie. Und wenn wir wieder rausgehen von der Arbeit, nach Hause kommen, da sind wir wieder Menschen.
Ja, ich finde eine sehr lustige Ausprägung dessen ist übrigens auch, ja, aber wir können doch nicht auf der einen Plattform uns so unterhalten und auf der nächsten so. Da ist ja immer meine Gegenfrage, ach so, unterhalten Sie sich gleich, ob Sie mit Ihrer Mutter, mit dem Müllmann oder mit Ihrer besten Freundin sprechen? Also ich nicht.
In meinem Beispiel, und da fühlen sich alle immer so ein bisschen peinlich berührt, wenn ich davon spreche, ich habe meiner besten Freundin damals von meinem ersten Kuss etwas anders erzählt als meiner Mutter. Komisch. Und das ist aber ein Beispiel, womit sich total viele identifizieren können. Und das ist aber so naheliegend und so vergleichbar, dass die erste Reaktion häufig ist, das kann man nicht miteinander vergleichen.
Natürlich.
Doch, kann man wohl. Kann man wohl. So, also du bist ja immer noch du und du sprichst ja immer noch über deine Erlebnisse in deiner Art und Weise, aber du passt ja das Storytelling je nach Zielgruppe ein kleines bisschen an.
Ja, und auch deine Tonalität, ne? Also ich habe auch letztens zu einem Kunden gesagt, okay, dann lassen sie es halt, dann sitzen sie halt bei TikTok. Das ist so, also man muss sich doch auch mal die Frage stellen, mit wem, wer ist da vor mir? Und ich glaube, da sind wir ja wieder bei dem Thema Empathie und sich in die Zielgruppen hineinversetzen können. Wenn du halt da nicht bist, ne? Und ich glaube, das ist das größte Problem dieser Person. Natürlich denkst du dann, hey, warum soll ich jetzt plötzlich so einen komischen jugendlichen Slang bekommen? Das heißt jetzt übrigens nicht, dass jede Marke das machen soll.
Nee.
Aber einfach nur mal jetzt als Beispiel, weil die da halt nicht sind. Und ich erlebe teilweise gar nicht mal so selten Social Media Manager, die mir dann erzählen, nee, bei TikTok bin ich nicht. Also bei Pinterest war ich schon mal vor 7 Jahren, als ich meine Wohnung neu einrichten wollte. Aber ich habe schon meinen Fokus auf Instagram.
Meine Frau ist da, die plant nämlich gerade unsere Hochzeit.
Nee, wirklich. Da denke ich mir so, ey, ich bin doch auch nicht Förster und kenne nur einen Baum.
Nicht?
Nee.
Ich wusste gar nicht, dass du Förster bist, Steffi.
Ich wäre gerne eine Treadwife mit einem großen Wald.
Eine Treadwife mit einem großen Wald, wo nur ein Baum drin steht.
Richtig.
Aber du schießt ja keine Tiere. Da sollen ganz viele Tiere drin leben.
So. Ja.
Okay. Gut, schön. Ich finde, wir haben jetzt auch alles irgendwie gesagt. Ich finde es, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ein bisschen traurig, dass es Mareikes Zauberkugel, also die Mini-Playback-Show nicht mehr gibt. Das finde ich wirklich schade.
Ich auch. Aber das ist so, das wäre jetzt dann schon wieder so aus der Zeit gefallen. Aber man hat so Sehnsucht danach. Muss ich dir noch kurz erzählen. Hast du Dr. Stefan Frank früher gekannt?
Wer?
Die Serie.
Wen?
Dr. Stefan Frank.
Oh, das war Öffentlich-Rechtliches? Oder Sat.1?
Nee, RTL.
RTL? Ah, nee, habe ich nicht. Also mir sagt der Titel was, aber nein, habe ich nicht geguckt.
Oh, da hatte ich letztens ganz krasse Retro-Vibes. Ich weiß auch nicht mehr, wodurch das ausgelöst wurde. Und genauso die Kinder vom Süderhof.
Wir sind die Kinder vom Süderhof. Ich weiß, man darf den Namen nicht mehr sagen, aber ich war mal in einer Luke Mockridge-Show und der hat am Ende der Show alle geilen Lieder aus den 90ern.
Oh, das ist mega.
Aufgeführt, ja. Die Gummibären.
Alles. TikTok, ne? Entschuldigung. Kriegt man häufig so Inhalte ausgespielt, wo so gezeigt wird, so sahen die Kinderschauspieler früher aus und so sehen sie heute aus. Ich sag mal, wenige haben gewonnen über die Zeit.
Und man fand die früher alle sehr, sehr attraktiv.
Also bei den Pfefferkörnern, der Fiete.
Oder bei Schloss Einstein, der... Wie heißt der?
Der Blonde?
Der Blonde mit dem Mittelscheitel, der aussah so ein bisschen wie Nick Carter.
Mhm. Ja. Aber zurückkommt auf meine Frage. Ich frage mich, ob die Kinder das heutzutage sich auch noch angucken würden.
Nee, das ist denen alles viel zu langsam.
Das glaube ich nämlich auch nicht schnell genug gecuttet. Nee. So ein richtiges Slow-Mo-Mobil, ne?
Meine Tochter sagt zu mir, Mama, lass uns Biene Maya gucken. Aber nicht die alte Biene Maya, sondern die neue Biene Maya.
Oh nein.
Wir gucken jetzt Pumuckl.
Okay.
Also es war wirklich sehr, sehr süß. Ne? Wir gucken zusammen Pumuckl und irgendwann so nach über der Hälfte der ersten Folge, die wir zusammen geguckt haben. Und sie hat zwischendurch herzlich gedacht, aber irgendwann, Mama, was für eine Sprache spricht der alte Mann? Der Meister Eder spricht halt tiefstes Bayerisch oder Fränkisch, ich weiß es gar nicht genau. Aber was für eine Sprache ist das? Ich
so nichts verstanden
denn,
von der letzten
Stunde. Verstehst du nicht, was er sagt? Nein, ist das Englisch oder Französisch?
Die brauchen Untertitel, Mann.
Ich liebe Kinder. Also ich liebe meine Kinder. Andere Kinder finde ich blöd. Aber ich liebe meine Kinder und ich finde es einfach großartig.
Ja, das ist doch ein schöner Endsatz, finde ich, von dieser mal wieder wahrscheinlich sehr gelungenen Folge. Heute gab es leider sehr viel zu schneiden, muss man fairerweise sagen. Aber was soll's, ich habe doch nichts anderes zu tun. Und wir werden unser Bestes geben, jetzt die nächsten Wochen auch so zuverlässig Folgen zu liefern.
Ich weiß nicht, ob es nächste Woche eine Folge gibt, da bin ich nämlich in Urlaub.
Ja gut, da erwarte ich schon ein gewisses Commitment.
Dass ich mein Mikrofon mitnehme in Urlaub?
Ja.
Na gut.
Das diskutieren wir nochmal aus.
Wir wollten übrigens noch aufrufen, wenn ihr unseren Podcast mögt, und das kommentiert ihr auch teilweise sehr fleißig in den Kommentaren, wir sehen das leider nicht an den Bewertungen im Apple Podcast Dingensgedönse und auch nicht bei Spotify, ja, also uns würde es, aber ohne Flachs jetzt, wirklich, wirklich helfen, wenn ihr uns eine nette Bewertung mal da lasst, ein paar 5 Sterne drückt und so und uns ein bisschen damit pusht. Und dann ist der Next Step das Shooting, oh mein Gott, Spoiler, und vielleicht suchen wir uns auch irgendwann mal einen Sponsor.
Das so als impliziter Aufruf.
Denn die Stimmen wurden laut, man möchte gerne auch mal unsere hübschen Visagen sehen. Ich sehe das natürlich absolut anders, aber wenn ihr das meint.
Also das war ja ein großer oder ein Mehrwert und ein Grund, warum wir den Podcast gemacht haben, dass wir das am Wochenende beide in Jogging, ist jetzt wirklich kein Spaß, in so Jogging-Boots,
Hosen mit weitem Bund einschneiden.
Genau. Warte, ich möchte kurz meine Mutter zitieren. Ist das eine Schlupfhose, wo man reinschlupfen kann?
Ach, Schlupfhose nennt man das.
Ja, wo so kein Knopf und so weiter ist, so Schlupfhosen, die nicht einschneiden am Bauch.
Ich nenne das Pimmelmode.
Ja, nett.
Also Mode zum Rumpimmeln.
So. Ja.
Entschuldigung, wenn ich jetzt hier mit Männern diskriminiert habe, man könnte auch, aber es gibt kein gutes weibliches Adäquat dafür.
Nee, also wir müssen uns für das Shooting dann schon mal kurz von der Pimmelhose verabschieden, aber das kriegen wir hin. Ich glaube an uns und bis dahin müsst ihr uns leider noch nur über Audio ertragen.
Ja, macht es ganz, ganz gut und habt einen schönen, schönen Tag in unseren Hörern und dann in der nächsten Woche wieder.
Tschüss.
Tschüss.